Ich darf mit Felix Neuhaus meinen ersten Gast präsentieren. Mit Felix spreche ich über ein Problem, das viele von uns betrifft. Müdigkeit, Erschöpfung, Burnout und auch Bore-out. Welche Ursachen, Risikofaktoren, aber auch Behandlungsansätze dahinter stecken? Was bringen dir Laborwerte? Was kannst du gegen diese Probleme machen, ohne Geld zu investieren? Wie sinnvoll ist eine ausführliche Diagnostik? Das und vieles mehr erfährst du in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Männersache, dem Gesundheitspodcast für das vermeintlich starke Geschlecht. Mein Name ist Kamil und ich freue mich, dass du heute hier bist. In diesem Podcast geht es darum, wie du deinen Lieblingssport wieder schmerzfrei ausüben kannst, deinen Alltag so gestaltest, dass du fit und gesund bleibst, ohne dass dein Tag 28 Stunden haben muss. Außerdem sprechen wir darüber, wie du dich nach dem Essen leicht und energiegeladen fühlst, anstatt müde und aufgebläht. Und das ist noch lange nicht alles. Ich habe spannende Themen, praktische Tipps und inspirierende Gäste für dich. Also bleib dran und lass uns direkt starten. Viel Spaß bei der heutigen Folge von Männersache, dem Gesundheitspodcast für das vermeintlich starke Geschlecht. Felix, ich darf dich ganz herzlich begrüßen in meinem ersten Podcast, den ich sag mal, aus geschäftlichen Gründen offline genommen habe, warst du einer der ersten Gäste. Dieses Mal bist du der allererste Gast. Du bist als Heilpraktiker, KPNI-Therapeut, Physiotherapeut und Selbstständiger tätig und deshalb für mich eigentlich der ideale Sparringspartner, wenn es um die Themen Erschöpfung, Burnout, Energiedefizit, Müdigkeit geht. Ja, vielleicht hast du Lust, dich und deine tägliche Arbeit auch ein bisschen vorzustellen.
Ja, erstmal vielen Dank. Ich denke, da hast du jetzt schon mal sehr, sehr, sehr viel richtig und umfassend eigentlich gesagt, was ich tue. Ich mache nämlich genau das. Ich sorge dafür, dass die Leute im besten Fall nicht vor die Wand fahren oder wenn sie eben vor die Wand gefahren sind, dass sie dann eben im besten Fall auch nichts Dauerhaftes davon tragen, weil das wissen ja die meisten, wenn man einmal in so einem waschechten Burnout oder in so einer waschechten Erschöpfung ist, dann haben wir halt wirklich Veränderungen im Nervensystem, was unter Umständen dafür sorgt, dass wir lebenslang nicht mehr unbedingt zu 100% leistungsfähig sind. Und das ist dann blöd, gerade wenn man eben machen möchte, wenn wir eben noch, so wie du und ich hier, Leute sind, die auch wirklich selbstständig arbeiten wollen, ja, und ihre Talente sozusagen in die Welt heraustragen wollen und können.
Was würdest du sagen, wie viel Prozent deiner Patienten betrifft das Thema Erschöpfung, Müdigkeit?
75-85%. Zu einem unterschiedlichen Grad. Es gibt manche, es gibt den Erschöpften, der das nicht wahrhaben will. Das sind dann meistens Männer. Es gibt die Erschöpften, die einfach weitermachen, weil das gehört sich ja so. Das ist dann oft so der Typ, ich nenne das jetzt mal sehr einfach, die erschöpfte Mutti. Ja. Ne? Weil ohne Mutti läuft der Laden nicht. Dann gibt es die, die irgendwann mehr oder weniger einfach zusammenfallen. Also da fängt der Körper dann an zu kapitulieren. Das sind dann vor allen Dingen die Patienten, die primär mit Darmproblemen kommen, die mit Haarausfall kommen, die mit Gereiztheit kommen, depressiven Verstimmungen, wo oft auch einfach eine Erschöpfung mit dabei ist. Wir haben also mehrere Archetypen sozusagen, die erschöpft sind. Die zeigen sich alle unterschiedlich, die brauchen auch alle eine unterschiedliche Herangehensweise, also sozusagen eine unterschiedliche Führung heraus aus diesem Loch. Die Mechanismen, die dahinter stehen, also dass die Zellen nicht mehr funktionieren, dass unter Umständen das Endokrinum, also die Hormone nicht mehr funktionieren, dass unser Nervensystem so ein bisschen angefasst ist, das ist bei allen ähnlich. Aber wie wir da rauskommen, ja, das ist halt individuell. Das ist ja das Schöne an solchen Berufen, dass wir wirklich individuell mit Leuten arbeiten. Auf der einen Seite können und auf der anderen Seite ja auch dürfen. Nicht so wie Coach Bratwurst.
Was würdest du sagen, hast du, also aus deiner Erfahrung, sind es mehr Männer, mehr Frauen, die mit dem Thema zu tun haben und grundsätzlich jetzt vielleicht auf Deutschland gesehen, ob es da, ich sag mal, Unterschiede gibt, Osten, Westen, Norden, Norden, Süden?
Zweigeteilte Frage, mehrgeteilte Antwort. Grundsätzlich ist es so, erst sind oft die Frauen hier und dann ein halbes Jahr später schicken die ihren Partner. Oder aus dem geschäftlichen Kontext ist dann irgendein Abteilungsleiter da oder irgendein Chef in kleinen, großen, wie auch immer Unternehmen und die schicken dann sozusagen die nächste Ebene unten drunter oder quer in dem Organigramm sozusagen. Das sehe ich also typisch, das kommt schon häufig vor, aber es ist aus dem, ich sage jetzt mal, Privaten sozusagen sind es dann erst die Frauen, die eben mit Erschöpfung eben hier ankommen oder mit Schlafstörungen oder Haarausfall oder alles zusammen. Denen geht es dann in 2, 3 Monaten schon deutlich besser und dann dauert das immer noch ein kleines bisschen und dann schicken die immer ihre Partner. Natürlich bin ich jetzt primär hier in Dortmund und im Ruhrgebiet unterwegs, aber das Einzugsgebiet ist dafür mittlerweile deutschlandweit, was glaube ich daran liegt, auf der einen Seite, also es gibt immer mehr Therapeuten, die ganz fantastische Arbeit machen, zum Glück, die aber oft vielleicht einfach auch nicht so viel im Bereich Social Media unterwegs sind oder das nur hin und wieder mal machen. Ja, und das tollste Wissen nützt nichts, wenn wir es am Ende nicht in die Welt heraustragen, wenn wir es nicht vermarktet bekommen, sozusagen. Weil wir müssen ja auf uns aufmerksam machen. Wenn die Patienten wissen ja oft, wenn sie erschöpft sind. Sie wissen, dass sie Hilfe brauchen. Das wissen sie vor allen Dingen dann, wenn die Sommerferien vorbei sind und sie sich nach dem Urlaub kaputter fühlen als vor dem Urlaub. Und dann muss ich jemanden finden, der mir da unter Umständen raushelfen kann. Und da sind wir Therapeuten gefragt, die Social Media mal ernst nehmen sollten. Weil Social Media ist nicht immer nur irgendwelche Witzbildchen von rechts nach links schicken. Das, ja, damit machen wir halt auch auf uns aufmerksam. Das ist einfach so.
Du hast gesagt, es gibt viele Therapeuten, Heilpraktiker in Deutschland verteilt, was auch gut ist, damit es auch flächendeckend abgedeckt ist, dieses Angebot. Was ist so dein Ansatz? Weil wir hatten ja auch die letzten Tage miteinander Kontakt und da hattest du gesagt, Jahresanfang, bei dir brennt die Bude, sage ich mal, weil alle wollen sie zu dir. Was bietest du denn den Leuten in deiner Therapie an, dass es, ich sag mal, wohlwollend voll ist in der Praxis?
Ich mache eigentlich, glaube ich, das, was der typische Hausarzt vor 50 Jahren gemacht hat, der die Zeit hat, weil ich bin eben nicht ans Kassensystem gebunden. Ich arbeite nicht im 5-Minuten-Takt, sondern bei mir bekommt der Patient grundsätzlich Zeit zu reden. Und das ist mit der wichtigste Punkt. Anamnese bedeutet auch ein Gespräch. Ja, dieses Gespräch ist zielgerichtet, dieses Gespräch ist hat einen Sinn und einen Zweck. Also wir unterhalten uns nicht über Gott und die Welt. Aber ein anamnestisches Gespräch ist nach wie vor mit der wichtigste Punkt, den wir eigentlich machen können. Die zweite Säule der Diagnostik ist das Labor. Und zwar dann auch wirklich mal ein vernünftig tiefgreifendes Labor. Auch da ist wieder der Unterschied, ich kann und darf frei arbeiten. Im Kassensystem haben wir für jeden Patienten einen festgelegten, ja, wie soll ich sagen, Satz, ein festgelegtes Budget. Und mit diesem Budget muss jetzt geschaut werden, dass wir möglichst, möglichst viel hinbekommen. Also letztlich aus der Wirtschaft, das ist das Minimalprinzip. Wir haben einen gegebenen Satz und müssen damit möglichst viel erreichen. Das funktioniert mäßig, möchte ich mal sagen. Ja, und das ist, glaube ich, der große Punkt. Wir diskutieren hier nicht, ob wir vielleicht noch ein Vitamin D abnehmen können oder nicht, ob das noch im Budget drin ist oder nicht, sondern das ist sowieso mit drin. Weil am Ende das einfach notwendig ist, so will ich das mal nennen. Es nützt ja nichts, wenn wir hier einen erschöpften Patienten haben und dann schauen wir uns erstmal in Anführungsstrichen nur die zelluläre Ebene an. Und 3 Wochen später stellen wir dann fest, okay, das war es vielleicht nicht. Dann schauen wir uns jetzt mal die Hormone und das Endokrinum an. Das war es vielleicht auch nicht. Und dann schauen wir uns wieder 3 Wochen später irgendwas anderes an, Erreger. Das macht insofern keinen Sinn, sondern wir müssen zu einem gegebenen Zeitpunkt uns alle 3 Punkte sozusagen anschauen, damit wir daraus auch eine Art Schnittmenge bilden können. Ja, als Beispiel Hormone mache ich oft nicht zu Beginn, denn wenn gerade die Frauen, wenn die Frauen mit einem Ferritin von 15 hier durch die Gegend laufen, wenn die Frauen mit einem Vitamin D von 21 durch die Gegend laufen, Mangel an B9, B12, was auch immer, weil jahrelang Pille genommen, dann brauche ich mir die Hormone erstmal noch gar nicht anzuschauen. Dann schaue ich mir erstmal an, welche Kofaktoren haben wir denn. Natürlich sind Hormone richtig und wichtig und nötig, überhaupt keine Frage, aber wir müssen erstmal, wenn wir eine Baustelle haben, sollten wir schauen, dass wir genug Baumaterialien haben und wir brauchen genug Werkzeuge und Handwerker. Ich brauche mir noch nicht über die Fassadenfarbe Gedanken zu machen, wenn ich noch keine Wand stehen habe. Und das ist das, was ich am Ende tue. Wir machen also im Grunde mit moderner Medizin, mit moderner Labordiagnostik, machen wir das, was wir eigentlich vor 50, 60 Jahren typischerweise hatten. Wir setzen uns mal hin und wir gucken mal, was ist denn eigentlich los? So. Und dann kommen da manchmal ganz erstaunliche Sachen zutage, die wir dann im Labor nachprüfen, validieren oder verwerfen. Und daraus entwickelt sich ein Protokoll. Und dadurch haben wir natürlich sehr, sehr, sehr hohe Erfolgsquoten. Und nicht, wir probieren mal aus und gucken mal und hoffentlich geht es dir dann in 4 Wochen besser. Das ist keine Medizin, das ist Raten.
Und das wird häufig genug gemacht, in, ich glaube, 7 Minuten gerade durchschnittlich beim Hausarzt pro Quartal. Ja,
das Kassensystem ist kaputt, das funktioniert so nicht mehr. Ich glaube sogar, dass die meisten Ärzte sagen, ich würde gerne anders behandeln, ich würde den Menschen gerne anders zuhören. Also ich glaube das wirklich den meisten Ärzten. Aber die müssen es ja auch bezahlt bekommen. So, die schreien seit Jahren nach Reformen. Ich komme ja auch ursprünglich aus der Physiotherapie. Kein Wunder, dass die Leute, die was können, halt irgendwann da rausgehen, weil sie halt sagen, ich lasse mich auf Deutsch gesagt eben nicht verarschen. Also ich kann jeden Therapeuten verstehen, der sagt, ich möchte Leuten helfen, aber nicht in so einem Fleischwolf. Das kann ich absolut 100% nachvollziehen.
Ganz kurze Werbung in eigener Sache. Möchtest du dich in dieses und weitere Themen einlesen? Interessieren dich vielleicht die Quellen dahinter? Dann empfehle ich dir meinen Blog. Hast du wenig Zeit, möchtest aber auch im Thema sein? Dann melde dich gerne für meinen Gesundheits-Shortcut-Newsletter ein. Auf meinen Social-Media-Kanälen findest du noch weiteren Content und Insights. Die Verlinkungen findest du alle in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ich habe heute in einem Podcast, den ich mir selber angehört habe, gehört, dass die Krankenkassen noch vor 50 Jahren 45 Minuten Physiotherapie bezahlt haben und jetzt sind wir, glaube ich, bei netto 18 Minuten.
Ja, das ist und, großartig.
Wenn es die Patienten sind, die über 70 sind oder sogar über 80, also wir wissen ja beide, wie lange die brauchen, bis die sich hingesetzt haben, entkleidet haben und dann zur Therapie kommen.
Die Früchte eines arbeitsreichen Lebens.
Absolut. Ich möchte auf 2 Sachen eingehen, die du gesagt hattest. Du hast einmal von der Anamnese gesprochen, also mit der Befragung beginnst du ja wahrscheinlich deine Therapie. Was sind so Sachen, so spezifische Sachen, die die Leute, wenn es um Müdigkeit, Erschöpfung geht, dir erzählen? Also ich sag mal jetzt, sind es bei den Kerlen die Baustelle, wo sie seit 30 Jahren jeden Tag hinrennen? Sind es eher die Partnerinnen, die zu Hause auf einen warten, die Kinder? Was erschöpft Männer denn so gerne?
Ja, Männer haben ja nichts. Ja? Männer haben nichts. Die haben nie was. Stimmt. Wenn die hier sind, dann kommt immer, nee, ich habe nichts. Passt alles. Ja. Und dann muss man da vorsichtig mal langsam anfangen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Was ein ganz, ganz typisches Symptom bei Männern ist, ich sage das in der Praxis immer so, der Hintern berührt die Matratze, die drehen sich um und schnarchen. Das ist schön, das ist aber nicht Müdigkeit, weil der Einschlafvorgang, der dauert eigentlich, der eine sagt 10, der andere sagt 20. Ich denke, wir können uns auf irgendwo zwischen 10 und 25 Minuten einigen. So lange darf ein Einschlafvorgang dauern. Hinlegen und sofort weg, das ist nicht Müdigkeit, das ist Erschöpfung. Das ist einfach Akku auf -10%. Das ist ein ganz, ganz typisches Männersymptom. Dann die Unfähigkeit zur Regulation. Wir haben alle Stress und Stress ist auch okay. Stress ist ein unvermeidbarer Teil des Lebens, das ist überhaupt nicht schlimm. Problematisch ist es, wenn du mit dem Stress nicht zurechtkommst, wenn du also keine Möglichkeit hast, Wenn die ganze Zeit sozusagen dein Stoßdämpfer zusammengedrückt wird und du hast keine Möglichkeit, den mal wieder zu entspannen, dann wird es irgendwann zum Problem. Und also die Unfähigkeit zur Regulation, wie zeigt die sich? Die zeigt sich über Gereiztheit, über ständiges Grübeln. Es gibt auch Männer, die grübeln. Bei Männern ist Aggression oft ein Thema. Ich sage das manchmal sehr extrem, dass Aggression die Depression des Mannes ist, weil die eben oft einfach ein bisschen anders sich zeigt. Und dann haben wir natürlich noch den ganzen Bereich von, ich nenne das jetzt mal Beruhigungsmitteln. Und das kann sowas gesellschaftlich Akzeptiertes sein wie Alkohol. Das kann aber auch gesellschaftlich nicht akzeptierte Sachen sein. Ja? Und das sind eigentlich so die typischen Männersymptome. Ja, also wenn wir das ganz platt machen, das sind die, die keiner ansprechen darf, die sobald sie liegen, schnarchen und die 7-mal in der Woche das Feierabendbierchen zum Runterkommen brauchen.
Beziehungsweise Probleme haben, wenn sie es nicht bekommen.
Genau, ne, weil dann die Regulation noch weniger funktioniert und das sorgt dann leider eben ganz, ganz oft für auch schlechte Stimmung zu Hause. So will ich das mal ganz allgemein sagen. Also ne, dieses, man geht sich dann aus dem Weg, das darf auch mal sein. Das ist ja auch alles okay. Das gehört auch, glaube ich, zu einer gesunden Partnerschaft, Ehe, was auch immer dazu. Aber wenn das dauerhaft ist, und dauerhaft heißt die Regel in den letzten 3 Monaten sozusagen, das ist dauerhaft, dann sind das so Warnsignale für, vielleicht sollte man da doch mal nachschauen. Und das ist eben ganz oft, wie gesagt, gerade bei Männern so der Punkt. Das kommt natürlich nicht, wie gesagt, die kommen ja nicht mit diesen Symptomen hier in die Praxis, sondern die sagen, mir geht's gut. Und dann muss man eben mal anfangen zu fragen, okay, erzähl mir doch mal vom Schlaf. Wann hast du bei Männern, eine meiner Lieblingsfragen, wann hast du das letzte Mal gelacht? Oh, da gibt es aber manche Leute, die ganz schön auf Deutsch gesagt doof aus der Wäsche gucken, weil sie von dieser Frage völlig überrumpelt sind. Weil ihnen dann mal auffällt, nee, irgendwie doch nicht so witzig, was ich so in meinem Alltag habe.
Tatsächlich.
Ist ein großes Thema, leider.
Ja, du hattest auch gesagt, dass im ersten Schwung die Frauen eher bei dir da sind und die dann, weil sie wissen, dass es wichtig ist, dann auch vielleicht den Ehemann mal so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, die dann zu dir schieben. Wie ist es denn so vom Handling der Patienten vergleichsweise die freiwillig, sage ich mal, zu dir kommen und die anderen, die freiwillig zu dir kommen müssen oder unfreiwillig zu dir kommen müssen?
Ja. Tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt auf der einen Seite die sich, ich sag mal, vorher vielleicht einfach nicht getraut hätten, aber jetzt kann ich ja vorschieben, ja, meine Frau hat gesagt, ich soll mal vorbeikommen. Das liegt ja durchaus immer noch auch daran, dass man bei dem Beruf des Heilpraktikers ja an die etwas zauseligen Alt-68er denkt, die alle mit ihrem Bademantel und Räucherkerzen dich nach deinem Sternzeichen fragen und nach deinem Geburtsort und all so ein Käse. Ich denke, dass moderne Naturheilkunde auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Gesunderhaltung letztlich eines jeden Einzelnen ist. Und spätestens, wenn die, ich meine, die haben ja alle Internet im Regelfall, die finden dann eine vernünftige Website, die aufgeräumt ist, die klar ist, die finden ein Social Media, was halbwegs vernünftig aussieht, dann wird schon relativ schnell klar, okay, ich frage nicht nach deinem Sternzeichen. So, dein Geburtsdatum baue ich, einfach weil es in die Daten gehört, aber dein Sternzeichen ist mir schon relativ egal. Und dann ist das, wie gesagt, am Ende relativ entspannt. Klar, es gibt immer ein paar, die kann man nicht überzeugen, die Leute kann man auch nicht zu ihrem Glück zwingen, das ist halt auch so. Deswegen ist es ja für uns so wichtig, dass wir eigentlich innerhalb von 1, 2, 3 Sessions auch, ich nenne das jetzt mal, einen Durchbruch schaffen. Bedeutet, wir kriegen es vielleicht hin, dass die Leute besser schlafen, dass sie regenerativer schlafen. Also nicht nur länger, sondern vor allen Dingen erholsamer. Und das ist ja das Ding. Die Leute stehen morgens auf und denken sich, was ist denn jetzt schon wieder los? Ist die Nacht vorbei? Gerade Männer. Ne? Schon wieder. Ne? Erstmal 2 Kaffee, dann die Morgentoilette, ne? Das nennt man dann Morgenroutine. 2 Kaffee auf leeren Magen, dann erstmal entleeren. Das ist keine Morgenroutine. Und dann geht's halt zur Arbeit, ne? Ja, Und wenn wir das hinkriegen, vielleicht innerhalb von 1, 2, 3 Wochen, dass die Leute sich besser fühlen, es sind ja keine rationalen Entscheidungen, es sind ja emotionale Entscheidungen. Ja? Auch Männer haben Emotionen, ne? Zum Beispiel Hunger. Wenn wir das hinkriegen oder wenn wir das in die richtige Richtung angestoßen kriegen, dann ist bei vielen Männern da auch eine größere Bereitschaft, über solche Dinge mal nachzudenken, über, es hört sich immer so klinisch und krank an, über Kompensationsmechanismen nachzudenken. Wie gesagt, wir alle haben Stress, wir müssen damit zurechtkommen. Wenn damit zurechtkommen aber Kneipe und das Reißen in der Halbliterklasse sind, dann ist das mal okay, aber sicherlich nicht dreimal in der Woche.
Die meisten wissen ja nicht, dass ich die Ausbildung zum Heilpraktiker bei dir mache. Und die Art und Weise, wie du sprichst, die Sprüche, die du da raushaust, also ich gucke mir deine Videos an und muss also alle 10 Minuten anfangen zu lachen wegen den Dingern, weil das auch richtig, ja, richtig hängen bleibt. Ne? Also ich bin so ein Typ, ich springe da voll drauf an und muss mich jetzt schon zusammenreißen, hier nicht um Schenkel rumzuklopfen. Deshalb finde ich auch lustig, was du auf Social Media hast, was hast du da drauf geschrieben? Esoterikfreie Naturheilkunde, glaube ich, hast du da stehen?
Genau.
Sowas in die Richtung. Also ich glaube, das beschreibt es ganz gut, was du jetzt gerade ausführlicher beschrieben hast. Was ich in Zusammenarbeit mit meinen Klienten merke, Männer stehen voll auf Zahlen. Du hattest auch Laborwerte angesprochen. Deshalb kann man auch einen guten Drive in die Behandlung bekommen, wenn man ein Vorher-Nachher-Bild quasi präsentieren kann. Welche Werte sind dir bei Müdigkeit, Erschöpfung wichtig, die du grundsätzlich gerne testen lässt?
Ja. Also die meisten davon finden wir tatsächlich auf diesem ganz klassischen Check-up erstmal, den wir auch einmal im Jahr von der Kasse bezahlt kriegen, also mit diesen Blutfettwerten und so weiter. Ganz klar, die ersten Werte, die für mich hier immer interessant sind, ist der Blutzucker, sowohl nüchtern als auch eben dieser sogenannte HbA1c, also dieser Langzeitzucker. Der ist hier immer relativ spannend. Der ist vor allen Dingen dann spannend, wenn Leute sagen, ja, immer wenn ich was esse, danach werde ich müde. Ne? So dieses Schnitzelkoma, was wir so kennen. Das ist schon ein Zeichen dafür. Vielleicht sind entweder die Portionen zu groß oder die Nahrungsmittelzusammenstellung nicht ganz so passend für dich. Dann, wie gesagt, die Leberwerte. Weil Müdigkeit ist der Schmerz der Leber und eins der größten Probleme ist diese sogenannte nicht-alkoholische Fettleber, also auf Deutsch gesagt eine Säuferleber ohne zu saufen. Da gibt es sogar kostenlose Rechner im Internet für, dieser sogenannte Fatty Liver Index. Da haben wir eben 3 Standardblutwerte plus den Taillenumfang. Also es ist sehr, sehr einfach zu ermitteln und dieser Wert ist ziemlich akkurat. Und ist eben bedeutend günstiger und bedeutend einfacher als eine Sonografie, also ein Ultraschall beispielsweise der Leber zu bekommen. Ja? Und ja. Haben wir eben hier den Verdacht auf eine Fettleber beziehungsweise auf eine nicht alkoholische Fettleber, dann müssen wir erstmal hier ernährungstherapeutisch anfangen, die Leber sozusagen zu entfetten. Das sind schon mal so die wichtigen Sachen. Wenn wir dann ein bisschen größer werden können und auch ein vernünftiges Blutbild machen und nicht nur das Notfallblutbild, dann haben wir natürlich die Mineralien. Und zwar teilweise im Serum, teilweise im Vollblut. Ja? Die meisten haben jetzt von Magnesium schon mal gehört, dass das wichtig ist. Wir brauchen Magnesium dafür, dass ATP am Ende, also ATP als sozusagen Energiewährung der Zelle, dass ATP am Ende funktionieren kann. Wenn ich Stress habe, wenn ich Alkohol trinke, wenn ich eine kohlenhydratlastige Ernährung habe, dann sehen wir durchschnittlich bei den Leuten geringere Magnesiumspiegel. Habe ich ein geringeres Magnesiumlevel, fange ich irgendwann an, trotz objektiv gleicher Belastung, das Gefühl zu haben, irgendwie wird das immer mehr. Obwohl der Schreibtisch sich eigentlich nicht verändert hat. Und das ist eben so ein ganz, ganz klassischer Marker, den ich sehr gern mir da angucke. Und die Entzündungsmarker. Ja? Und auch Ferritin, der ja auch ganz gerne eben für dieses ganze Eisenmangelthema genutzt wird. Ferritin ist ein akute Phase-Protein Und ein akute Phaseprotein zeigt mir an, haben wir hier eine akute Entzündung. Also Männer, die eher zu einem hohen Eisenspiegel neigen, zu viel ist halt auch nicht gut. Das ist wie überall. Es gibt, in Extremen finden wir selten die Lösung. Die Lösung ist meistens irgendwo in der Mitte.
Gibt es denn ein ungesundes Muster, wo die Leute vielleicht von sich aus drauf kommen könnten, sagen zu können, vielleicht steuere ich gerade auf eine Erschöpfung hin? Du hattest den Schlaf erwähnt, du hattest gewisse Gereiztheiten und so weiter erwähnt. Aber ich sag mal, gibt es irgendwas, wo die Leute dann in den Spiegel gucken und sagen, ja, das sah schon mal besser aus. Ich denke da immer, wenn es um Leber geht, Verfettung und so weiter und so fort, so diese typische Kugel, die man vor sich hertragen möchte oder kann. Die Silhouette vom Rücken würde es gar nicht erahnen lassen, dass da so ein Ballast mitgetragen wird.
Gibt ja im Grunde zwei grundsätzliche Stresshormone. Wir haben auf der einen Seite einmal das Adrenalin und wir haben ja auf der anderen Seite das Cortisol. Beide zeigen in dieselbe Richtung, beide wirken aber unterschiedlich. Beim Adrenalin haben wir halt zum Beispiel eine die Leute haben keinen Hunger. Bei Cortisol bekommen die Leute eher mehr Hunger, weil Cortisol, Adrenalin auch. Ich versuche das jetzt etwas plakativ zu machen, damit es klar wird. Beim Cortisol habe ich eher einen Einfluss auch auf den Blutzuckerspiegel. Und Cortisol, wenn es eben langfristig erhöht ist, habe ich auch eben das Problem, dass ich irgendwann einen instabilen Blutzucker habe. Dadurch entwickle ich tendenziell eher etwas mehr Appetit. Also eher größere Mahlzeiten, eher häufige Mahlzeiten. Und häufig viel Essen, das sehen wir dann im Spiegel. Ne? Dafür brauchen wir kein Labor mehr. Ist es eher, ich nenne das jetzt mal Adrenalin-dominant, dann werden die Leute eher dünner. Und diese Stresstypen kennt jeder. Der eine sagt, boah, ich könnte fressen wie Hulle. Dann gibt es die Leute, die sagen, nee, ich will überhaupt nichts mehr essen. Immer wenn ich Stress habe, esse ich gar nichts mehr. Wie gesagt, das ist jetzt sicherlich etwas plakativ. Sozialisierung zielt da auch noch mit rein und so weiter und so fort. Aber um es jetzt einfach zu machen. Das ist ein ganz, ganz typisches Zeichen. Der Verlust der, nennen wir es mal, eigenen Ressourcen. Also normalerweise gehe ich dienstags mit meinen Jungs pölen, dann ist mal Stress auf der Arbeit, Stress zu Hause, Stress hier, Stress da. Und das ist das Erste, was ich mir selbst streiche. Und das geht so weit, dass ich hier mit Männern sitze, die mir dann irgendwann mal erzählen, oh ja, boah, ich bin mal gerne in eine Badewanne oder in eine Sauna gegangen. Ich sage, okay, dann immer zu. Die brauchen 2 Wochen, bis die sich mal einen Abend freischaufeln, dass sie sich selbst erlauben, in die Badewanne zu gehen. Das sind solche Behandlungsschritte, die kriege ich natürlich nicht in 5 Minuten Gespräch hin, sondern da gehört ja auch eine gewisse vertrauensvolle Basis einfach zueinander, dass man sich dann mal irgendwann über solche Themen auch unterhalten kann. Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, das sind dann solche Symptome, die ich regelmäßig gerade bei Männern dann eben sehe.
Was mich auch interessiert, wenn das jetzt über eine längere Zeit, und da reden wir wahrscheinlich nicht nur über wenige Jahre, sondern fast schon Jahrzehnte, sich manifestiert in so einem Körper, wäre der Gedanke ja nicht weit weg zu sagen, dass man dann vielleicht irgendwann im Burnout landet. Jetzt interessiert mich und wahrscheinlich auch die Leute, die hier zuhören, wo der Unterschied liegt vielleicht zwischen Müdigkeit, Erschöpfung und dann Burnout. Mhm. Ist es dann quasi die Intensität einfach von der Müdigkeit, wenn sie länger da ist, dann wird es zur Erschöpfung, dann irgendwann zum Burnout? Oder gibt es da knallharte Grenzen, wo man sagen kann, jetzt ist es noch eine Erschöpfung und jetzt ist das Burnout da?
Dieses ganze Burnout-Thema wird, glaube ich, in vielen Bereichen immer noch sehr ungünstig beleuchtet, sagen wir es mal so. Es ist teilweise immer noch keine offiziell anerkannte Diagnose mit eigenem ICD-10-Schlüssel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das große Problem ist, dass wir im Grunde nicht sagen können, hier fängt es an und hier hört es auf, sondern es sind viele Überschneidungen. Bei dem typischen Burnout-Patienten, der brennt halt auch für irgendwas und der findet dann halt irgendwann seinen Ausgang nicht mehr. Das sind natürlich die Leute, die sich unter Umständen selbstständig machen. Das sind die, die etwas wirklich gut können, die wirklich Talente haben. So, wenn die aber nicht erkannt, gefördert, geleitet, vernünftig kanalisiert werden, dann kann das schon mal schwierig werden für den einen oder anderen, weil man sich dann anfängt zu verhaspeln. Müdigkeit und Erschöpfung bzw. Burnout können wir irgendwie, also ich versuche es trotzdem einfach mal zu definieren. Eine Müdigkeit geht weg, wenn die Leute 2 Wochen im Urlaub sind, mal das Handy sein lassen, ihren Kaffeekonsum mal deutlich reduzieren auf vielleicht 2 Tassen am Tag, dann ist aber auch gut. Dann sollte das innerhalb von 4 bis 6 Wochen sich deutlich besser anfühlen. Ja, die erste Zeit ist meistens hart, so die ersten 7 bis 10 Tage, die sind meistens nicht ganz so witzig, aber dann sollte es gut sein. Bei einem Burnout, bei einer Erschöpfung, da haben wir das Problem, dass eben nicht nur die Zelle sozusagen im Eimer ist, auch mein Endokrinum ist im Eimer. Das sind die Leute, die kommen morgens nicht aus dem Bett und abends nicht rein. Das sind die, die nachmittags, abends auf einmal ihre zweite Luft haben und irgendwie, je näher sie ans Bett kommen, umso aktiver werden sie. Wir haben hier irgendwann im schlimmsten Fall eine Umkehrung vom Tag-Nacht-Rhythmus. Haben wir übrigens auch auf der einen Seite bei sehr vielen Alzheimer- und Demenzpatienten und auf der anderen Seite sehen wir das auch immer häufiger bei Long-Covid-Patienten oder Post-Covid-Patienten, die diese Tag-Nacht-Umkehr im schlimmsten Fall haben. Sprich, hier ist das ganze Endokrinum, der ganze innere Taktgeber sozusagen aus dem Takt gekommen. Und wenn man bei diesen Patienten dann Cortisolprofile beispielsweise im Speichel, im Urin, im Blut macht, dann sieht man, dass Cortisol, was morgens eigentlich hochgehen sollte und dann im Laufe des Tages weniger wird, unter Umständen gar nicht mehr morgens piekt. Kein Wunder, dass die Leute sich morgens erschöpft fühlen. Eine weitere Dimension, die ganz, ganz oft vergessen wird, ist der sogenannte Bore-out. Das zu Tode gelangweilt sein. Ja. Das haben wir vor allen Dingen bei Jobs oder bei Tätigkeiten, sagen wir es mal allgemein so, von denen wir selbst überzeugt sind, dass sie keinen tieferen Sinn haben. Also eine gewisse Sinnhaftigkeit in meinem Wirken ist durchaus wichtig für die Gesunderhaltung. Für uns als Therapeuten ist das schön. Wir haben das meistens. Wir stolpern eher Richtung Burnout. Wenn ich, wie gesagt, eine monotone, sich wiederholende, nicht sinnhaftige Tätigkeit, und Sinnhaftigkeit muss jeder für sich selbst definieren, vollbringe, dann bin ich irgendwann zu Tode gelangweilt. Und der Bore-out und der Burnout sehen sehr, sehr ähnlich aus. Die Lösung ist aber unterschiedlich.
Und die da wäre, wenn du mir jetzt schon mal so einen Elfmeter hinlegst.
Ja. Wenn ich einen Burnout habe, dann geht es auf der einen Seite darum, wirklich die Zellen, das Nervensystem und so weiter auch wieder an Belastung zu gewöhnen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch Ressourcenschutz betreiben. Weil das typische Problem, was hier passiert ist, den Menschen, denen geht es dann nach 4, 6, 8, 10 Wochen besser. Und dann fangen die auf einmal an, wieder alles so zu machen wie vorher. Jetzt könnte man sagen, klasse, das ist aktive Kundenbindung, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass die Leute im besten Fall eigenmächtig an ihren Themen arbeiten können. Ressourcenschutz. Also das bedeutet, wir nehmen beispielsweise 2 Abende in der Woche, an denen dann wirklich ohne Handy ist. Die sollen mir das auch wirklich per Mail quittieren. Also als Beispiel immer dienstags abends, wenn ich dann mit Person X ausmache, ab 18.30 Uhr ist Freizeit und heute gehst du mit deinen Jungs pölen, dann sollen die mir um 18.25 Uhr eine Mail schreiben, bin am Fußballplatz oder was auch immer. So banal einfach das klingt, das ist ziemlich, ziemlich wirkungsvoll, weil es wieder eine aktive Entscheidung ist, hey, ich nehme mir jetzt Zeit für mich und ich kann meinen persönlichen Akku jetzt aufladen. Beim Bore-out, da geht es primär darum, warum stehst du morgens auf?
Die Sinnhaftigkeit finden.
Richtig, genau. Da müssen wir wirklich eine, also teilweise für den, mit den Menschen zusammen. Ich kann ja nicht für jemand anderen die Sinnhaftigkeit erklären oder definieren. Aber da müssen wir eben schauen, okay, warum stehst denn du auf? Und diese Frage ist ziemlich schnell gestellt, die ist aber ziemlich tiefgreifend. Und da müssen die Leute teilweise auch erstmal 1, 2, 3 Wochen drüber nachdenken. Das gehört dann eben mit dazu. Da muss man eben einfach schauen, okay, was sind vielleicht Punkte, wie kann man sowas entwickeln? Also da geht es schon fast in einen, ja, nennen wir es mal Coachingsbereich. Was möchtest du denn eigentlich mit deinen 24 Stunden anstellen?
Wenn man sich jetzt mal anguckt, hat man ja vorhin darüber gesprochen, was die Ärzte für zeitliche Ressourcen haben und was eigentlich für einen Intensitätsbedarf besteht bei diesen Patienten, um auch effektiv dann halt was zu erreichen. Und von den Zeiträumen, von denen du sprichst, also von Wochen, intensivem Coaching, dabei sein, Ansprechpartner sein, das kann man halt wahrscheinlich im Rahmen der Heilpraxis auch deutlich besser darstellen als, sag ich mal, in der Praxis beim Doktor.
Ja, wir sind da einfach freier in unserer, ich nenne das mal Tages- und Termingestaltung. Also es kommt durchaus vor, dass ein Ersttermin bei mir im Extremfall, ich mache mit den Leuten immer erst ein kurzes, kostenfreies Telefonat, um zu schauen, okay, hey, wie passt das bei uns? So, und wenn die mir dann aber schon kommen mit, ich habe hier so eine ganze Litanei, also eigentlich seit 15, 20 Jahren hängt mir auf Deutsch gesagt die Kacke am Bein, dann braucht so ein Erstgespräch oder so ein Anamnesegespräch eben auch mal anderthalb, zwei Stunden. Ja, das dauert dann vielleicht mal 3 Wochen, bis wir so einen Termin finden. Aber dafür können wir dann auch wirklich sicher sein, dass wir alles besprechen, dass wir alles beleuchten, dass wir da wirklich auch in die Tiefe gehen können und nicht eben nur, also natürlich in meinen Social Media so aufgebaut, als dass ich hauptsächlich Labor und diesen orthomolekularen Kram zeige. Das liegt vor allen Dingen daran, wie soll ich denn auch die Privatsphäre meiner Patienten schützen, wenn ich mit denen sozusagen auf dem Fußballplatz stehe. Das geht natürlich auch nicht. Also bleiben wir auf meinem Social Media beim orthomolekularen Kram. Das Spannende ist aber, wenn wir dich energiemäßig und jetzt nicht mit irgendwelcher kosmischen Energie, sondern ATP-mäßig so wieder aufgebaut haben, dass du sagst, hey, Fitnessstudio kann ich mir vorstellen. Das ist der Moment, wo wir Leute aus sowohl einem Bore-out als auch aus einem Burnout rausholen. Das ist, wenn wir über Bewegung, über Training eine neue Synaptogenese, also das Bilden von neuen Synapsen, hinkriegen, weil wir brauchen für die Bildung von neuen Synapsen eben auch ein bisschen Stress. Wir brauchen nicht zu viel, nicht zu wenig, wir brauchen genau die richtige Menge. Und die erzeuge ich, wenn ich die Leute in die Natur kriege, in den Sport kriege und so weiter. Wenn ich aber völlig am Ende bin, dann gehe ich halt nicht 2 Stunden in den Wald, das ist auch völlig okay. Dann gehe ich auch nicht 2 Stunden in eine Muckibude, das ist genauso okay. Also das Werkzeug ist durchaus richtig. Der Zeitpunkt für das Werkzeug, der muss aber weise gewählt sein. Und da unterscheidet sich dann vielleicht eine okay-Therapie von einer guten oder sehr guten Therapie. Ja.
Was ich sehr häufig sehe im Kontakt mit Patienten, ist, dass die sehr gerne mal sagen, das, was du auch gesagt hattest, ich habe keine Lust auf das Fitnessstudio oder es bringt nichts, weil ich dort keine 1,5 Stunden trainieren kann am Stück. Ja? Und mit denen mache ich es ganz genauso. Ne? Langsames Heranführen, guck, was dir erstmal Spaß macht, ne? Und wenn es erstmal die 20 Minuten im Fitnessstudio sind, nimm dir das, greif dir das, was dir am meisten Spaß macht, vorausgesetzt, es sind Geräte und keine Menschen, und dann fang Piano an. Und das erstmal in die Leute zu bekommen, ne? Dass die auch mal auf sowas vielleicht achten. Erstmal im Gehirn, sage ich mal, die Software umprogrammieren auf, ich will nicht sagen Wellness, aber schon auf das, was einen so ein bisschen die Intuition sagt, worauf man Lust hat. Um dann halt
wollen.
Genau, ne? Um den Karren dann halt mal so ein bisschen, dass die Reifen mal ein bisschen Grip wieder bekommen und dann man überhaupt darüber nachdenken kann, Gas geben zu können. Worauf ich auch noch hinaus wollte, ist die Intensität, mit der du die Leute betreust. Das hat ja auch seinen Preis. Also da sollte man ja jetzt nicht drüber nachdenken, weil man beim Arzt die Karte einmal durchzieht, dass es schon damit gemacht ist, dass man die Verantwortung geben kann mit der Krankenkassenkarte. Wie viel kostet ungefähr, ohne genaue Preise nennen zu müssen, ungefähr so eine Anamnese und je nach Schweregrad natürlich, je nach Ausprägung wird es natürlich auch immer Unterschiede geben. Aber mit was für Preisen müssen die Leute rechnen, damit die auch was Nachhaltiges in der Hand halten und nicht ein Rezept, mit dem die in die Apotheke gehen und irgendein Medikament bekommen, was einem dann vielleicht sowieso nicht hilft?
Da habe ich im Grunde 2 grundsätzliche Rezepte für. Wir haben auf der einen Seite einmal einfach jetzt durch die jahrelange Tätigkeit habe ich ein paar, ja, sozusagen Pakete vordefiniert, die eben eine Anamnese beinhalten, die eine Blutuntersuchung beinhalten, die aber auch eine Auswertung inklusive Planerstellung beinhalten. Also einfach so einen, ja, wirklichen Check-up, wo wir modular eben zum Beispiel das Modul Hormone mit dazu nehmen können, wo wir Aminosäuren mit dazu nehmen können. Wenn die Menschen schon Medikamente nehmen, ja, Cholesterinsenker, also die ominösen Statine, dann müssen wir Coenzym Q10 mit dazu messen. Das geht gar nicht ohne. Also ohne fange ich, ich mache keine halbe Diagnostik. Wir machen sie richtig oder wir lassen sie. Und wie gesagt, das haben wir aber zu einem Großteil standardisiert. Und da, also wie gesagt, können wir eben sehr, sehr transparent dann am Ende auch arbeiten. Das geht los am Ende bei 259 Euro inklusive Labor. Und das, ja, geht dann eben nach oben, je nachdem, welche Module wir brauchen, welche wir nicht brauchen. Manche Sachen sind vielleicht erst im zweiten Schritt wichtig. Da können wir also eben ganz einfach schauen. Je komplizierter der Fall wird, umso größer wird es halt. Das ist so. Das heißt aber nicht, dass jeder komplizierte Fall am Ende dreimal in der Woche hier aufschlagen muss. Es gibt durchaus Patienten, die sehe ich zweimal. Und der Rest läuft mehr oder weniger digital, weil die Lösung unter Umständen dann im Alltag eben liegt. Also, dass sie ihre Strategien umsetzen und so weiter und so fort. Es gibt Leute, die eben eine viel, viel engere Führung brauchen, die vielleicht auch zellulär ein Problem haben, wo die Mitochondrien nicht funktionieren. Dann bekommen die eine IHHT, also ein Höhentraining. Sie bekommen eine Oxygenierung, sie bekommen orthomolekulare Therapien. Wenn wir sowas eben feststellen im Blut, dass das angezeigt ist, die sehen wir oder da sehen wir uns dann natürlich entsprechend häufiger.
Also mich persönlich, bin ja, sage ich mal, in dem Bereich auch viel unterwegs, schockt jetzt zum Beispiel so ein Preis nicht, wenn ich darüber nachdenke, was mich mein TÜV, meine Inspektion vor ein paar Wochen gekostet hat. Also da bin ich mir doch schon einen Tacken mehr wert als mein Auto. Nicht viel, aber schon ein bisschen. Was ich auch interessant finde, was du auch so ein bisschen promoted hast auf deiner Internetseite, du hattest nämlich ATP angesprochen als Energieträger oder Energielieferant. Wenn man von ATP spricht, sprechen wir auch von Mitochondrien. Also wenn man was aus der Biologie, aus dem Schulunterricht mitgekriegt hat, dann Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle und so weiter. Und da bietest du die mitochondriale Trias an. Du hattest das gerade schon mal ein paar Begriffen so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht könntest du da mal so ein bisschen genauer drauf eingehen und vor allen Dingen, was das für Methoden sind, was es für eine Wirkung hat und für Folgen.
Ich würde noch mal ein kleines Schrittchen zurückgehen. Der wichtigste Punkt ist, also ja, wir haben alle im Bio-Unterricht gelernt, Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen. Was vergessen wird, ist, Mitochondrien sind wichtig fürs Immunsystem. Mitochondrien sind wichtig für einen Hormonstoffwechsel tatsächlich. Das hat noch überhaupt keiner auf dem Schirm. Ich kenne keinen Endokrinologen, der sich mal ein Mitochondrium angeguckt hat. Die Mitochondrien sind wichtig für den Bereich Fortpflanzung, denn die meisten Mitochondrien pro Zelle finden wir tatsächlich in der weiblichen Eizelle. Das ist schon spannend. So, und wenn ich eine Frau habe mit einer mitochondrialen Dysfunktion, dann braucht die vielleicht nicht nur Hormonbehandlung, sondern die braucht funktionierende Mitochondrien. Aber das an anderer Stelle. Also die Mitochondrien sind unheimlich wichtig für alles das, was das Leben lebenswert macht. Das können wir ganz einfach so zusammenfassen. Funktionieren deine Mitochondrien nicht, wird dir dein Leben auf den Geist gehen. Ganz einfach gesprochen. Die mitochondriale Trias, so habe ich das irgendwann mal genannt, habe das aber auch schon bei anderen Therapeuten gesehen, besteht im Grunde ja aus drei Säulen. Wir haben eben auf der einen Seite die IHHT, also eine Atembehandlung letztlich, einfach gesprochen, das ist das, was Höhentraining machen würde. Wir haben also ein simuliertes Höhentraining. Durch dieses simulierte Höhentraining, also durch diesen Sauerstoffmangel in der Luft letztlich, werden auf zellulärer Ebene viele, viele, viele Mechanismen angeworfen, die auf der einen Seite dafür sorgen, dass unsere Zellen wieder effizienter funktionieren, Und auf der anderen Seite dysfunktionale Zellbestandteile, also der sogenannte Abfall in Anführungsstrichen, phagozytiert wird. Also da kommt im Grunde Pac-Man vorbei, frisst den ganzen Zellschrott auf und sorgt einfach dafür, dass das Milieu wieder besser wird. Die IHT sorgt dafür, dass wir unser Nervensystem regulieren, weil wir wissen alle, dass Atemtherapie und Atemtechniken alle ganz toll sind. Ich persönlich gehöre jetzt aber nicht zu dem Typ Mann, der sich da in so eine Hechelrunde setzt und im Schneider sitzt 20 Minuten vor sich hin atmet. Ganz tolle Technik, also nicht falsch verstehen, das ist wirklich gut. Für mich ist das aber nicht der richtige Weg. Das ist das gleiche Thema wie dieser ganze Meditationskrimskrams. Das sind tolle Sachen. Aber für mich ist das nicht der richtige Weg. Progressive Muskelrelaxation, großartig. Für mich war das immer, spann deine Hände an und dann schnarch eine Stunde. Das war bei mir progressive Muskelrelaxation. Ja?
Also du kommst einfach nicht in den Schneidersitz rein.
Ja, das ist vielleicht auch so ein Thema, aber das an anderer Stelle. Nein, aber da muss man eben einfach am Ende immer schauen, okay, was bin ich denn jetzt eben für ein Typ? Und ich bin eben nicht der Typ, der sich da hinsetzt und 20 Minuten Atemtherapie macht. Ich setze mich oder ich lege mich aber sehr gerne hier auf eine Liege und lasse das Gerät eine halbe, dreiviertel Stunde eben machen. Wir haben hier also sowohl zellulär eine Verbesserung als auch eben eine Regulation im Nervensystem. Das ist nichts, was man einmal macht, sondern das macht man mehrfach. Und dadurch potenziert sich der Effekt. Und typischerweise ist es so, dass die Leute die ersten 2 Wochen, 3 Wochen wenig merken und dann auf irgendwie so zwischen Woche 3 und Woche 5 typischerweise, da sagen die Leute, ich weiß nicht was, aber irgendwie habe ich mehr Energie. Irgendwie fühle ich mich einfach besser. Und dann können wir den nächsten Schritt gehen. Dann können wir starten mit Training, mit Bewegung und so weiter und so fort. Aber wir müssen erstmal deinen Motor größer kriegen, bevor wir weiterfahren wollen. Die zweite Säule im mitochondrialen Trias ist die Oxygenierung letztlich. Das ist also Sauerstoff in die Vene. Was sich total gefährlich anhört, ist total ungefährlich. In unserem Blut ist ja sowieso ganz viel Gas gelöst. Ja, da ist Sauerstoff drin, da ist Kohlendioxid drin. Ne? So, das sind die beiden großen. Da sind auch Stickstoffe drin und so weiter. Und durch diese intravenöse Sauerstoffgabe haben wir jetzt mehrere Wirkmechanismen. Auf der einen Seite haben wir die Induktion von Stickstoffmonoxid. Das ist ein Botenstoff, der mit den Gefäßen im Grunde macht. Das heißt, wir haben eine Gefäßweitstellung. Bei Männern mit hohem Blutdruck geht der Blutdruck schön runter. Wunderbar. Dann haben wir ein paar Enzyme, die sozusagen angetriggert, ausgelöst werden, wie auch immer man es nennen will, die Fließeigenschaften des Blutes verbessern. Das heißt, alles da, wo wir Probleme mit der Mikrozirkulation haben, und das sind sehr, 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 sehr viele Menschen Probleme mit der Mikrozirkulation. Das kann im Auge sein, die Makula-Geschichte, also sprich, dass unser Gesichtsfeld langsam eingeschränkt wird. Das sind alle chronischen Herzgeschichten, das sind alle chronischen Lungengeschichten, das sind Magen-Darm-Probleme, das ist Diabetes, das ist eine COPD, das ist eine Allergie, wir haben eine ganze Menge, die mit Störungen in der Mikrozirkulation einhergehen. Die wird dadurch besser, instant. Das Coole ist, wenn wir es schaffen, dass im Blut mehr Sauerstoff gelöst wird, das ist ein ziemlich direkter Weg, dafür zu sorgen, dass im Blut mehr Sauerstoff ist, kriegen die Leute bessere Laune. Ich kann es nicht genau erklären, ich sage das immer so, positive Emotionen brauchen Sauerstoff und es funktioniert tatsächlich. Ich hatte heute Morgen eine Patientin, mit der ich das heute zum ersten Mal gemacht habe und die nach 5 Minuten sagte, was ist denn los? Ich habe so richtig gute Laune gerade. Also wirklich spannend, was da auch mental mit den Leuten passiert. Das ist durchaus eine fröhliche Patientin vom Grund auf. Aber dass die sagt, ey, mir geht's, ist alles super gerade, ne? Mega. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Das ist natürlich auch sehr, sehr schnell. Die Oxygenierung kann man vor allen Dingen auch dann anwenden, wenn die Patienten kräftemäßig komplett am Ende sind und noch nicht so viel Energie haben und so viel Ressourcen haben, dass sie so eine IHHT, also Joggen auf dem Kilimanjaro, durchhalten. Ja, also wenn Long-Covid-Patienten, für die ist so eine IHT teilweise schon noch viel zu heftig, da müssen wir noch viel weiter unten anfangen. Die dritte Säule in diesem mitochondrialen Trias ist schlussendlich eine Nährstofftherapie beziehungsweise eine orthomolekulare Therapie, wo wir dann Nährstoffe eben noch injizieren. Also seien es Aminosäuren, seien es B-Vitamine, seien es Mineralien, seien es Antioxidantien. Das hängt natürlich immer davon ab, was wir unter Umständen in so einem Blutbild eben sehen. Und diese drei Säulen sozusagen, die potenzieren sich schlussendlich. Ja, und dann ist 1 plus 1 plus 1 eben doch nicht 3, sondern vielleicht 5. Und so können wir eben langfristig oder mittelfristig Leute da rausholen. Das ist der erste Schritt, ja, die Leute wieder zu sozusagen zu energetisieren, dass sie genug Energie haben, erstens ihren Alltag hinzukriegen, zweitens ihre paar Bezugspersonen, also ne, das wieder vernünftig alles hinzukriegen. Und wenn mein Alltag funktioniert und ich gut mit meinen Bezugspersonen kann, dann kann ich im dritten Schritt anfangen, eigene Strategien umzusetzen. Ja? Und was machen wir? Das ist alles eine Mindset-Frage, Blödsinn. Zeig mir einen Patienten mit einem Ferritin von 15, der Mindset-mäßig einen Marathon in unter 3 Stunden läuft. Völliger Blödsinn. Diese Mindset-Thematik, die muss endlich mal aufhören. Das ist, die Leute haben ja kein Mindset-Problem. Völliger Blödsinn.
Was ich mir vorstellen kann, ist, dass du gar nicht das richtige Mindset haben kannst, wenn die Nährstoffe einfach nicht da sind. Also das ist ja auch das, was ich den Leuten versuche zu erklären, um gesund zu werden, um leistungsfähig zu werden, muss das Gehirn das auch erstmal erlauben, zulassen. Und dafür müssen wir ja auch erstmal die Voraussetzungen schaffen. Richtig. So, dass dann Atemtherapie richtig reinscheppert, dass dann vielleicht die Meditation auf einmal das Richtige ist. Aber wenn du am Laternenpfahl ganz unten angekommen bist, dann willst du alles nur nicht atmen und dir gute Gedanken machen, weil vielleicht kannst du das ja gar nicht, weil die Energie vielleicht einfach fehlt.
Genau.
Und ich weiß nicht mehr, welcher Lehrer mir das gesagt hatte, aber um sich zu entspannen, muss man auch erstmal ein gewisses Energieniveau haben. So, ne? Siehe Leichenstarre. Da ist gar keine Energie mehr drin, aber die Muskeln sind auf Vollspannung. Mal so als Gedankenanstoß. Was mich noch interessiert ist, du hattest gesagt, aber vielleicht ist das jetzt zu tief in die Materie rein, du hattest gesagt, der Sauerstoff wird in die Venen reingepumpt. Und ich habe nicht vor allzu langer Zeit ein Video mir angeschaut, und das kennt man ja auch, dass die Arterien die sind, die sauerstoffreiches Blut mit sich tragen. Warum drücke ich jetzt Sauerstoff in das Blut, wo eher Sauerstoffmangel herrscht?
Also es ist ja so, dass auch in der Ausatemluft, also in der Einatemluft, haben wir ja circa 20-21% Sauerstoff. In der Ausatemluft haben wir immer noch 17%. Also so wirklich sauerstoffarm ist es in der Vene auch nicht. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, wir arbeiten hier mit relativ geringen Mengen zu Beginn. Das kann man steigern, aber so eine typische Einstiegsdosis liegt irgendwo so um die 10 Milliliter. Ja, also wenn man sich mal vorstellt, das ist ein so eine handelsübliche Spritze voll. Das ist nicht viel. 10 Milliliter auf 6 Liter Blut, ne, kipp mal ein halbes Schnapspinnchen in so einen großen Mayonnaise-Eimer. Da sieht man nichts von. Ich denke, damit ist schon mal vieles erklärt. Was wir aber über diese kleinen Mengen schaffen, ist eben genau diese Stimulation im Immunsystem, dass Enzyme produziert werden, dass die funktionieren. So. Was wir über diese 10 Milliliter schaffen, ist eben eine Bildung von Stickstoffmonoxiden, also die eben die Gefäßdilatation machen. Was wir dadurch eben schaffen, ist diese Produktion von diesen Prostaglandinen und Prostazyklinen. Sprich, es geht gar nicht primär in diesem Fall um den Sauerstoff, sondern es geht darum, was löst dieser Sauerstoff aus? Zumindest bei geringeren Dosierungen. Wenn wir später bei 40, 50 Milliliter sind, da reden wir über andere Sachen. Aber man spritzt sowas nicht in die Arterien. Das wäre nicht so klug. Sondern wir geben immer ins venöse System, was auch einfach daran liegt, dass dort eben ein viel niedrigerer Blutdruck herrscht.
Leichter, dass es im Körper bleibt, sagst du.
Ja, und dass es eben unter Umständen auch nicht peripher, also Körper entfernter von der Einstichstelle dann zu Problemen kommt. Das könnte ja im schlimmsten Fall sonst blöd sein. Ja. Das wollen wir nicht.
Was mich jetzt zum Schluss noch interessiert, manche interessieren sich auch sehr für Do-it-yourself-Lifestyle-Interventionen. Was wären so deine Top 3 Lifestyle-Interventionen, vielleicht von der Priorität her auch, Platz 1, 2, 3? Und was wären deine Top 3 Mikronährstoffe, die beim Thema Erschöpfung, wir hatten ja schon über ein paar Sachen gesprochen, aber so die drei Sachen, die am meisten Wirkung zeigen, auch in der Therapie bei dir?
Die Interventionen sind, glaube ich, relativ langweilig. Schlafen und Sport. Ja? Da steht natürlich eine ganze Menge hinter. Ja? Beim Schlaf können wir dann über Koffeinkonsum reden, über Alkoholkonsum reden, über Fernsehen, Bildschirmzeiten und so weiter. Beim Thema Sport ist es relativ einfach, zweimal in der Woche schwitzen, zweimal in der Woche anstrengen, zweimal in der Woche ausdauernd, einmal in der Woche beweglich. Komplizierter brauchen wir es nicht. Die Nährstoffe, auch da bleibe ich erstmal bei den Klassikern, Omega-3, Vitamin D und Proteine, also Aminosäuren. Bei den meisten funktionieren Aminosäuren besser, weil viele ein Problem haben in der Verdauung. Und wenn ich ein Problem in der Verdauung habe, dann kann ich Proteine schlecht verdauen. Das merken wir dann am Stein im Magen. Von daher lieber dann auf Aminosäuren umswitchen sozusagen.
Oder an den Fliegen im Badezimmer dann von der Decke fallen.
Ja, das merkt man dann auch. Genau, wenn das riecht, als würde in dir was verwesen, dann würde ich da wirklich mal nachgucken. Aber ich bleibe erstmal bei den Klassikern, also Aminosäuren, Vitamin D und Omega-3.
Und jetzt zum absoluten Abschluss. Du hast ja ein enormes Pensum, nicht nur beruflich, sondern du bist auch Papa, ihr seid umgezogen, also es ist relativ viel los bei dir. Du hattest vorhin gesagt, du möchtest jetzt keine Bilder von dir haben, wo du auf dem Fußballplatz stehst. Ich fände es eigentlich sehr interessant, das mal zu sehen, definitiv. Womit fängst du diesen Stress ab und machst so deine Prävention?
Naja, erstmal habe ich eine Frau, die das alles mitmacht, die das nicht nur akzeptiert, sondern die das wirklich mitmacht. Und ich denke, dass das einer der wichtigsten und größten Punkte überhaupt ist. Mit anderen Worten, such dir einen Partner, der deinen Lebensstil, der damit kompatibel ist. Ja, das ist, finde ich, der allerwichtigste Teil. Ja, und dann bleiben wir bei Schlaf und Sport. Also, das so banal es klingt. Das sind meine 3, 4 Punkte. Ja, natürlich mache ich Oxygenierung. Ja, natürlich gibt es bei mir regelmäßig Infusionen. Natürlich gehe ich regelmäßig auf den Kilimanjaro joggen. Gar keine Frage.
Aber nur vorm inneren Auge.
Genau, da liege ich eine Dreiviertelstunde ganz entspannt auf der Liege. Wunderbar. Aber all das ist ja, wenn ich dann hier in der Praxis bin. Aber schwierig wird es, wenn dann zu Hause trotzdem der Busch brennt. Deswegen ist zu Hause auch erstmal der mit Abstand wichtigste und größte Faktor hier. Alles andere kommt danach. Erstmal zu Hause. So mit anderen Worten, krieg erstmal deine Tür und deinen Tisch sauber und dann guck mal, was noch da ist.
Felix, ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit gefunden hast, dir meine Fragen anzuhören und auch sie wie immer sehr, sehr professionell zu beantworten. Wenn die Leute dich an der Spritze sehen möchten, wo finden sie dich denn so im Internet?
Ja, das Einfachste ist halt immer Vorname minus Nachname, also Felix Neuhaus, also felix-neuhaus.de. Über Social Media, es gibt mittlerweile den ein oder anderen Podcast, wo ich mal rumgelaufen bin. Es gibt jetzt, Gott sei Dank, eine neue Folge mit uns beiden. Und von daher, ich bin eigentlich auf den gängigen Kanälen irgendwo erreichbar. Ich manage das meiste auch alles selbst. Sprich, wenn mir da jemand eine Frage stellt, wird die auch im Regelfall von mir persönlich beantwortet. Und das ist immer das Einfachste. Wie man dann miteinander weiterverfährt, ob das in einen Check-up läuft, ob das in was auch immer läuft, in eine einfache Beratung. Es muss ja auch nicht immer was Großes sein. Ne? Es gibt auch einfach manchmal Leute, die wollen einfach eine Interpretation von Blutwerten. Ja, okay, da setzen wir uns eine halbe Stunde zusammen, fertig. Ne? Also das ist alles machbar.
Felix, dann herzlichen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast. Wenn ich den nächsten Podcast launche, dann wirst du auf jeden Fall auch wieder einer der Ersten sein, die ich anfrage für die ersten Folgen.
Immer gern, immer gern. Bin sehr gerne bei dir.
Sehr gut. Und alle Informationen sonst zu dir finden die Leute natürlich auch in den Shownotes, dass die per Klick dann direkt dich beim Fußballspielen sehen.
Bis zum vielleicht nächsten eher beim Mal. Trainieren in der Garage.
Oder so, genau. Mach's gut.
Bis bald.
Wir sind am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. In den Shownotes findest du alle wichtigen Verlinkungen. Und wenn du noch etwas Zeit übrig hast, würde ich mich über eine Bewertung des Podcasts auf Spotify, Apple Podcasts und Co. freuen. Bis zur nächsten Folge, weil Gesundheit auch Männersache ist. Ciao.